Die Bereitstellung der Datei wurde durch das Studierendenvorschlagsbudget gefördert. Das Studium Generale in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ethik und Geschichte der Universität Freiburg im Wintersemester 2017-2018. Im Rahmen der Vortragsreihe Ethik in der Medizin spricht Professor Dr. Theologe Hartmut Kress. Uterustransplantation. Ethisch vertretbar und rechtlich geregelt?
Ja, meine Damen und Herren, also recht schönen Dank für die Einladung und für die Begrüßung, die einleitenden Worte. Und dann komme ich auch, glaube ich, am sinnvollsten sofort zu dem Thema, gehe medias in res. 10 Punkte, die ich durchgehen würde, ungefähr dreiviertel Stunde, werde ich darauf achten, sonst schreiten Sie ein. Also Gliederungsübersicht haben Sie bekommen. Der erste Punkt zum medizinischen Sachverhalt. Die Einordnung dieses Sachverhalts, der hochdynamische technologische Fortschritt der heutigen Medizin. Diese Uterustransplantation als Thematik, um die es geht, bedeutet dann eine Verschränkung des Fortschritts, nämlich sie betrifft sowohl die Fortpflanzungsmedizin als auch die Transplantationsmedizin. Es ist ein innovatives Verfahren, zurzeit mit sehr viel Aufmerksamkeit, allerdings noch experimentell und nur einige wenige Male erfolgreich realisiert. Es geht darum, dass von einer Frau auf eine zweite eine Gebärmutter, ein Uterus, übertragen werden soll, damit die Frau, die zweite Frau in dem gespendeten Uterus ein Kind austragen kann. Der Hintergrund, dass eine ganze Reihe von Frauen ohne eigene Gebärmutter leben, das kann von Geburt her bedingt sein, kann auch Krankheitsursachen haben. Das heißt, sie können nicht schwanger werden, kein Kind zur Welt bringen. Und um Abhilfe zu schaffen, ist jetzt der Vorschlag gemacht worden, ihnen einen Uterus einzupflanzen, der von einer anderen weiblichen Person stammt, damit sie dann eben doch noch schwanger werden können und ein Kind gebären können. Heißt, um das Vorhaben umzusetzen, muss man zunächst eine außerkörperliche Befruchtung, In-vitro-Fertilisation, durchführen. Das heißt, der Arzt entnimmt der Frau, die sich ein Kind wünscht, Eizellen, befruchtet sie mit dem Samen ihres Partners, erzeugt auf diese Weise einen Embryo außerhalb des Mutterleibes. Dieser Embryo wird eingefroren. Dann soll er später in die Frau eingesetzt werden, nachdem man ihr eine fremde Gebärmutter, also den Uterus einer anderen Frau, transplantiert hat oder implantiert hat, genauer gesagt. Mithilfe dieses gespendeten Uterus soll sie schwanger werden und das Kind dann austragen. Mithin Verschränkung, Fortpflanzungsmedizin, außerkörperliche Erzeugung von Embryonen, Einfrieren von Embryonen und später der Transfer in die Frau und die Transplantationsmedizin, indem man den Uterus aus einer Frau in eine zweite überträgt. Es gab erste Versuche in Saudi-Arabien und in der Türkei. Sie sind gescheitert. Dann, das haben Sie erwähnt, 2014 wurde in Schweden ein Kind geboren, das in einem implantierten Uterus herangewachsen war. Dieser Uterus stammte aus einer 61-jährigen Frau und zwar als Lebensspende. Das heißt, die Organgeberin lebte dann ohne Uterus weiter. Solche Projekte werden in Deutschland ebenfalls angestrebt, zum Beispiel auch in der Schweiz in Betracht gezogen. Der Titel des Vortrags wurde ja genannt, Uterustransplantation ethisch vertretbar und rechtlich geregelt. Nehme die Antworten vorweg. Rechtlich geregelt in der Bundesrepublik Deutschland nein. Vielmehr existiert eine Grauzone. Dann ethisch vertretbar, und jetzt fange ich ein bisschen an zu stottern, denn aus meiner Sicht ist ein hohes Maß an Skepsis angezeigt, da ich nicht dazu neige, in der Regel Skeptiker zu medizinischem Fortschritt zu sein, ist das für mich eine etwas ungewohnte Rolle, hier mich zurückhaltend zu äußern. Bin also auch, um das vorab zu sagen, also schon der Meinung, dass generell die Gesetzgebung in der Bundesrepublik zur Fortpflanzungsmedizin zu restriktiv ist. Es ist zu viel verboten. der Fortpflanzungsmedizin werden zu viele und viel zu große Steine in den Weg gelegt durch den Gesetzgeber. Grundsätzlich ist es eben so, dass eine Frau, die eine Ärztin oder einen Arzt um fortpflanzungsmedizinische Unterstützung bittet, ein sehr starkes Argument auf ihrer Seite hat, nämlich ihr Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ihr Selbstbestimmungsrecht oder präzisiert ihr Grundrecht auf Fortpflanzungsfreiheit oder ihre sogenannte reproduktive Autonomie. Darauf gehe ich ein Stück weit ein, kurz im zweiten Punkt. Ethisch-rechtliche Grundlage der Fortpflanzungsmedizin, die Fortpflanzungsfreiheit. Wenn Kinder mithilfe von Fortpflanzungsmedizin erzeugt werden, beruht das in aller Regel darauf, dass bei einer Frau oder inzwischen auch beim Mann ein Sterilitätsproblem vorhanden ist, Eileiterverklebung etwa oder mangelnde Spermienqualität. Das lässt sich in dieser Weise inzwischen auch therapieren. Das heißt, der Arzt kann Samen und Eizelle außerhalb des Mutterleibes zusammenführen. Das ist inzwischen eine Routinetherapie. Auch in Deutschland werden jährlich etwa 10.000 Kinder geboren, die ihr Sein, ihre Existenz diesem Verfahren verdanken. Und eine Frau ist eben legitimiert, das Verfahren der außerkörperlichen Befruchtung in Anspruch zu nehmen, weil sie sich auf ihr Grundrecht auf Fortpflanzungsfreiheit berufen kann. Diese Fortpflanzungsfreiheit ist auch die Basis dafür, eine Präimplantationsdiagnostik durchführen zu lassen, PID, vorstellbar etwa in einer Familie, in der man schwere erbliche Belastungen kennt, etwa schwere Muskelerkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen, die familiär bekannt sind. Dann kann man, wie bei jeder in Anführungszeichen normalen künstlichen Befruchtung, Samen und Eizelle außerhalb des Mutterleibes zusammenführen, die befruchtete Eizelle, den frühen Embryo, genetisch auf die Krankheitsanlage hin untersuchen, die die Eltern ganz konkret aufgrund der Familiengeschichte befürchten. Wenn man dann sieht, er ist von der Krankheitsanlage betroffen, dann wird er beiseite gelegt, man lässt ihn absterben. Wenn die Schädigung nicht vorliegt, dann setzt man ihn der Frau ein. Es findet eine normale Schwangerschaft statt. Das Kind kommt zur Welt und leidet eben nicht unter der befürchteten schweren Krankheit. Jetzt wird diese PID in Deutschland äußerst restriktiv geregelt. Jede einzelne Präimplantationsdiagnostik muss von einer staatlich approbierten Ethikkommission genehmigt werden. Das ist international einmalig. Eine derartige Hürde hat kein anderes Land der Welt errichtet. Diese Kommission hat das Recht, die Frau vorzuladen. Sie darf mit Nachfragen in ihre Privatsphäre eindringen und dann soll die Kommission beschließen, ob es ethisch zulässig ist, den Embryo, der also von der Frau dann gegebenenfalls stammen wird, genetisch zu untersuchen. Heißt also, ob eine Frau eine Präimplantationsdiagnostik durchführen lässt, wird letztlich nicht von ihr, sondern von einer staatlichen Kommission entschieden. Diese Vorgabe des deutschen Staates halte ich, um das deutlich zu sagen, für völlig unhaltbar. Denn es gehört zum persönlichen Selbstbestimmungsrecht einer Frau und eines Paares, darüber zu befinden, ob sie eine fortpflanzungsmedizinische Therapie, dann auch eine PID, in Anspruch nehmen möchten oder nicht. Geht viel zu weit, dass im Fall der PID in Deutschland eine Ethikkommission die Letztentscheidung zu treffen hat. Dadurch beschneidet der deutsche Gesetzgeber die Fortpflanzungsfreiheit, immerhin inzwischen ein Grundrecht, die Fortpflanzungsfreiheit einer Frau oder eines Paares unvertretbar. Das heißt, ich habe jetzt ganz knapp das Grundrecht auf Fortpflanzungsfreiheit doch auch unterstrichen. Aber andererseits, die Fortpflanzungsfreiheit gilt nicht absolut, sie gilt nicht schrankenlos, es ist kein Blankoscheck, kein Freibrief. So wie das auch bei anderen Freiheitsgrundrechten der Fall ist, findet die Fortpflanzungsfreiheit ihre Grenze an den legitimen Interessen und an den vitalen Interessen anderer Personen. Sie wird beschränkt durch die Rechte von Dritten. Und genau das ist der Fall, wenn es um das Projekt geht, ein Kind mithilfe eines gespendeten Uterus zur Welt zu bringen. Da muss man doch bei diesem Projekt genauer hinblicken und gründlich abwägen, sind eine Reihe von Aspekte zu berücksichtigen. Ich nenne einige und spreche das jetzt in mehreren Schritten an. Zunächst einmal eine generelle Einordnung im Rahmen der Transplantationsmedizin. Das ist mein Punkt 3. Uterustransplantation in der Transplantationsmedizin ein Sonderfall. Eigentlich dient Organübertragung, Transplantationsmedizin dem Zweck, schwerstkranken Patienten das Leben zu retten oder sie von den Lasten einer Krankheit zu befreien, die anders nicht therapiert werden kann. Dieser Zielrichtung werden Lungen, Nieren, Herzen und so weiter von einem Menschen, der das Organ spendet, auf einen anderen, eben auf den bedrohten, auf den notleidenden Patienten übertragen. Das neue Angebot, die Uterustransplantation, fällt aus diesem Rahmen allerdings gänzlich heraus. Sie dient nicht der Lebensrettung, sie hat auch nicht den Sinn, einen Zustand relativer Gesundheit wiederherzustellen. Genauso wenig geht es darum, vitale Basisfunktionen wiederherzustellen, wenn man etwa an Hornhauttransplantationen, also an das Sehen denkt. Vielmehr zielt die Uterustransplantation darauf ab, biografische Wünsche zu erfüllen, die bei der potenziellen Spenderin, bei der potenziellen Empfängerin vorhanden sind. Das ist sicherlich ein gewichtiger Wunsch, nämlich der Wunsch, das Streben nach einem eigenen Kind. Aber es geht eben nicht fundamental um Leben oder um Heilung, also um die Linderung schwerster, ansonsten unbehandelbarer Krankheiten. Die Übertragung des Uterus soll dazu dienen, dass eine Frau bzw. ein Paar sich fortpflanzen können. Das heißt, im Rahmen der Transplantationsmedizin ist das eine neue Handlungsart. Sie ist kategorial nicht der existenziell dringlichen, der lebensrettenden, der gesundheitserhaltenden, sondern der wunscherfüllenden Medizin zuzuordnen. Und daraus resultiert die kritische Rückfrage: Rechtfertigt der angestrebte Zweck, eine Frau möchte eine Schwangerschaft erleben und ein eigenes Kind zur Welt bringen, rechtfertigt dieser Zweck den Aufwand und das Mittel, nämlich die Explantation, die Entnahme der Gebärmutter aus einer Spenderin? Also im Licht dieser Frage nenne ich jetzt die zwei denkbaren, zurzeit denkbaren Verfahren: zur Uterusspende, die Lebensspende eines Uterus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Option, dass man die Gebärmutter aus einer hirntoten Spenderin entnimmt. Da gibt es jeweils eigene Diskussionspunkte. Mein Punkt 4, Lebensspende eines Uterus, offene Fragen. Die Gabe einer Gebärmutter kann als Lebensspende realisiert werden. Das war 2014 in Schweden der Fall. Die Operation, durch die einer lebenden Person eine Gebärmutter explantiert wird, ist kompliziert, technisch kompliziert, sie ist aufwendig und dauert mehr als 10 Stunden. Grundsätzlich können Lebensspenden von Organen so ausgestaltet sein, dass Spenderin und Empfängerin sich kennen, oder es kann auch anonym sein, letzteres wäre in Deutschland nicht statthaft. Beides, die personalisierte Spende, die anonyme Spende, kann man sich auch für Uterustransplantationen vorstellen. Es hat beides Vor- und Nachteile, das lasse ich einmal beiseite. Aber im Grundsatz, Entnahme eines Uterus aus einer Spenderin, die Entnahme des Organs wiegt schwer. Für den angestrebten Zweck, die Geburt eines Kindes, ist es medizinisch eigentlich wohl günstiger, wenn das Organ von einer etwas älteren Frau stammt, deren Uterus durch die Geburt eines Kindes in früheren Jahren schon in Anführungszeichen erprobt ist. Auf der anderen Seite, ein höheres Alter des Uterus scheint medizinisch auch kontraproduktiv zu sein. Da gibt es also unterschiedliche Akzente, die man setzen kann, aber wie immer es sich verhält. Selbst dann, wenn einer älteren Frau der Uterus entnommen wird, dann dürfte der Vorgang für sie symbolisch und faktisch einen Einschnitt bedeuten. Für die Spenderin, die Lebensspenderin, bedeutet die Entnahme sicherlich nicht, dass sie ein lebensnotwendiges Organ verlöre. Aber auch wenn sie sich in einem höheren Lebensalter befindet, kann der irreversible Verlust des Organs für ihr Selbstbild relevant sein. Den Stellenwert des Uterus für die Identität von Frauen haben gerade auch feministische Stimmen betont. Natürlich verbindet sich mit dem Uterus nicht mehr das, was man geistesgeschichtlich gesagt hatte. Im Alten Testament stand die Gebärmutter für göttliche Schöpfungskraft. Platon hielt sie für ein eigenes Lebewesen. Das ist inzwischen entmythologisiert. Aber als Fortpflanzungsorgan ist ein Uterus für das körperliche Sein, für die mentale Befindlichkeit von Frauen auch in einem Lebensalter jenseits der Menopause wesentlich. Jetzt sind Lebensspenden von Organen ohnehin ein heikles Thema. Herkömmlich eben Lebensspende betrifft Nieren oder auch einen Teil einer Leber. Der Arzt, der etwa eine Niere entnimmt, fügt dem Lebensspender der Entnahmeperson Schaden zu. Das ist nur deswegen legitim, weil das Handlungsziel besonders hochrangig ist. Eben einem anderen Menschen, einem Nierenkranken, soll das Leben gerettet werden. So ist auch die Begründung im deutschen Transplantationsgesetz. Lebensspenden sind nur und allein zulässig, weil ihr Zweck es ist, dem Empfänger das Leben zu erhalten. Und dann findet sich im Gesetz noch die Wendung, oder eine schwerwiegende Krankheit zu heilen. In der Regel versteht man unter schwerwiegenden Krankheiten Bedrohungen wie Tumor, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Ähnliches. Angesichts Lebensgefahr und solcher schwerwiegender Krankheiten ist es in Deutschland im Prinzip statthaft, dass ein lebender Mensch ein Organ spendet, wenn nämlich der potenzielle Empfänger wegen Nieren-Leberversagen auf kürzere oder längere Zeit zu versterben droht. Im Unterschied dazu kann das Fehlen eines Uterus weder als Lebensbedrohung noch als eine kausal therapierbare schwerwiegende Krankheit eingestuft werden. Es ist ein subjektiver Kinderwunsch. Und insofern war es dann doch überraschend, dass man in Tübingen 2016 einer Lebensspenderin einen Uterus entnommen hat, ihn implantiert hat in eine andere Frau. Ein Embryo ist bislang noch nicht eingesetzt worden, aber was die rechtliche Seite anbelangt, ist schon kritisch zu prüfen, ob die Entnahme eines Uterus aus einer Lebensspenderin mit dem deutschen Transplantationsgesetz tatsächlich vereinbar ist oder ob das Gesetz nicht gedehnt worden ist. Wie immer, Alternative zur Lebensspende eines Uterus, die Kadaver- oder die Leichenspende. Das heißt, in diesem Fall wird einer Frau die Gebärmutter entnommen, nachdem man ihren Hirntod festgestellt hat. Es handelt sich um eine postmortale Organspende, Organspende nach dem Tod, nach dem Hirntod. Das ist jetzt mein Punkt 5, Uterusexplantation nach dem Hirntod, zusätzliche Besonderheit. Denn auch zur postmortalen Übertragung einer Gebärmutter bricht Zweifel auf. Zunächst muss man erneut sagen, auch für die Organentnahme nach dem Hirntod wird bislang stets vorausgesetzt, dass die explantierten Organe, Herz, Niere, Leber, Lunge und so weiter einem Empfänger das Leben retten oder dass sie ihn aus höchster gesundheitlicher Not befreien. Eine letzte Möglichkeit, Ultima Ratio, um das Leben oder die Gesundheit des Organempfängers zu erhalten. Aus diesem Grunde wird einem hirntoten Menschen ein Organ entnommen. Wiederum bei der Uterusübertragung verhält es sich anders. Es kommt hinzu, Für die potenzielle Empfängerin sind Alternativen vorhanden. Sie kann auf genetisch eigene Kinder verzichten, könnte ein Kind adoptieren. Theoretisch kann man auch an Leihmutterschaft denken. Das ist zwar in Deutschland verboten, aber über dieses Verbot wiederum muss man kritisch nachdenken, meines Erachtens. Was diese Uterusübertragung anbelangt, dann doch noch die weitere Besonderheit. Der Ersatzuterus wird der Empfängerin nur zeitweise, nur temporär eingepflanzt. Er soll eben seinen Zweck erfüllen, eine Schwangerschaft soll stattfinden, dann wird er wieder entfernt. Denn man kann und will der Empfängerin nicht zumuten, dass sie wegen des Fremdorgans, eben des implantierten Uterus, dauerhaft mit Immunsuppressiva leben muss. Aber dann kommt es mir vor allem auf eine nochmals zusätzliche Besonderheit an. Wenn einer hirntoten Frau der Uterus entnommen wird, dann betrifft diese Entnahme keineswegs nur die Frau, die das Organ empfängt, sondern letztlich eine weitere Person. Denn die Explantation, die Entnahme des Uterus aus der Hirntoten, hat ja die Funktion, dass ein Kind zur Welt kommt. Deshalb wird die hirntote Spenderin indirekt oder funktional zur Mutter des Kindes einer anderen Frau. Ohne ihren Uterus würde das Kind nicht geboren. Damit wird erneut deutlich, weil Fortpflanzung das Ziel ist, liegt eine Uterusentnahme ganz jenseits der bisherigen Zweckbestimmungen von Organentnahmen aus hirntoten Personen. Es ist ein neuartiger Handlungstypus. Jetzt die Situation in Deutschland, ganz kurz. In Erlangen ist angekündigt worden, in diesem laufenden Jahr 2017 eine Uterustransplantation auf der Basis durchzuführen, dass das Organ aus einer hirntoten Spenderin stammt. Bis jetzt ist es nicht realisiert worden, vielleicht geschieht es noch dieses Jahr oder nächstes Jahr. Man möchte in Erlangen offenbar eine Lücke nutzen, die im deutschen Transplantationsgesetz besteht. Als das Gesetz in den 90er Jahren verabschiedet wurde vom Bundestag, war die Option der Uterusentnahme nach dem Hirntod naheliegenderweise noch nicht bekannt. Nun zählt das Gesetz, § 1a Nummer 2, sogenannte vermittlungspflichtige Organe auf, für die eine Organentnahme nach dem Hirntod gesetzlich geregelt wird. Da ist dann die Rede von Herz, Niere, Lunge, Pankreas und anderem. Naheliegenderweise fehlt der Uterus. Juristisch gesagt ist das im deutschen Gesetz eine planwidrige Regelungslücke. Hier scheint man nun in Erlangen ansetzen zu wollen und sagt, falls eine hirntote Frau verfügbar sei, wolle man zwar Angehörige befragen, aber ansonsten sei es ungeregelt und daher rechtlich statthaft, einer hirntoten Frau den Uterus zu entfernen. Jetzt halte ich diese Argumentation doch für problematisch. Aus Zeitgründen lasse ich den rechtstechnischen Sachverhalt, wie ist mit einer planwidrigen Regelungslücke umzugehen, diesen rechtstechnischen Sachverhalt beiseite, sondern erörtere die Entnahme eines Uterus nach dem Hirntod ethisch oder auch rechtsethisch. Das ist mein Punkt 6, rechtsethisches Postulat, enge Zustimmungslösung. Geht man von der derzeitigen Sicht in der Bundesrepublik aus, so gilt das Prinzip, nach dem Hirntod dürfen Organe durchgängig nur entnommen werden, falls der verstorbene bzw. der hirntote Mensch zuvor sein Einverständnis erklärt hat. Willensbekundung, ich sage ja, das wird dokumentiert im Organspendeausweis. Hilfsweise, ersatzweise dürfen Angehörige entscheiden und einwilligen. Grundsätzlich sollen sie sich so äußern, wie es mutmaßlich dem Willen des hirntoten Menschen entspricht. Das heißt, vom Prinzip her, sie sollen auf frühere Äußerungen und Willensbekundungen der hirntoten Person zurückgreifen. Jetzt ist offenkundig, aktuell können sich Frauen in ihren Organspendeausweisen praktisch noch nicht geäußert haben, ob man ihnen nach einem eventuellen Hirntod den Uterus entnehmen darf, denn diese Handlungsoption ist erst seit Neuestem überhaupt bekannt. Aus dem gleichen Grunde ist es unwahrscheinlich, dass von hirntoten Frauen eine mündliche Bekundung vorliegt, nach der sich die Angehörigen richten könnten. Schon allein vor diesem Hintergrund ist es doch fraglich, ob man hirntoten Frauen tatsächlich zurzeit einen Uterus explantieren darf. Hier allerdings doch noch einen Schritt weiter. Denn ich finde schon, man muss es ernst nehmen und darf es nicht einfach überspielen, dass eine postmortale Gebärmutterübertragung ganz aus dem Rahmen dessen fällt, was bei postmortaler Organspende der Standard ist. Das Organ, das der hirntoten Frau entstammt, dient nicht der Lebensrettung. Die Hirntote wird durch ihren Uterus funktional zur Mutter eines Kindes. Möchte sie dies tatsächlich? Die Fortpflanzung, beziehungsweise, wenn ich das einmal so sage, die Beihilfe zur Fortpflanzung durch den Ersatzuterus ist eine höchstpersönliche Angelegenheit. Das heißt, eine Frau sollte selbst darüber befinden, ob sie nach ihrem Hirntod partiell in eine Mutterrolle geraten und funktionell zu einer Art von Mutter werden möchte. Die Konsequenz aus meiner Sicht, per Gesetz sollte man zur Uterusentnahme nach dem Hirntod eine Sonderregelung schaffen, nämlich eine enge Zustimmungslösung. Eine Frau muss sich vor ihrem Tod selbst geäußert haben, ob sie postmortal Hilfe zu einer Schwangerschaft leistet. Eine ersatzweise, gar theoretisch ist das nach dem deutschen Gesetz möglich, eine freie Entscheidung, also auch losgelöst vom mutmaßlichen Willen der Spenderin, eine ersatzweise oder gar eine freie Entscheidung von Angehörigen sollte man ausschließen, weil eben die postmortale Uterusspende etwas kategorial anderes ist als sonstige Organentnahmen. Es geht nicht um Lebensrettung, um Heilung von schwerster Krankheit. Es ist nicht nur der Dualis Organspender, Organempfänger, sondern eine Trias Organspenderin, Organempfängerin und dann eben das Kind. Und das ist dann allerdings der Punkt. Bevor sich eine Frau zur postmortalen Uterusspende bereit erklärt, müsste sie umfassend informiert und aufgeklärt worden sein. Und der springende Punkt ist eben der, dass sie weiß, falls ein Kind in dem Uterus ausgetragen wird, der von ihr stammt, so ist dies für das Kind risikoträchtig. Die Umgebung des fremden Uterus bedeutet für den Fetus eine erhöhte Gefährdung. Ich komme auf diesen Punkt dann noch zurück. Ganz kurz eine Zwischenbemerkung. Das habe ich in der Gliederung vorsichtshalber auch sofort mit dem Wort Seitenblick versehen. Ich lasse es ganz knapp. Es wäre eigentlich ein eigenes Thema. Punkt 7. Seitenblick auf anderweitige moralische Kosten im Tierversuche. Für dieses Verfahren muss die Operationstechnik an Tieren, mit Tieren erprobt werden, auch an Primaten. Es ist dokumentiert, dass Versuchsprimaten zu Tode kamen. Zum Teil wurden die Versuche auch außerhalb von Europa durchgeführt. Nun ist der Punkt, Tierverbrauch, Tierversuche ethisch sensibel. Und ich nenne das einfach nur als Frage, dass man darüber nachdenken sollte, in welchem Maße sind hier Tierversuche bis hin zu Primatenversuchen gerechtfertigt, weil es ja nicht um Lebensrettung geht. Aber ich nenne den Punkt nur. Worauf ich hinaus will, ich denke schon, die ethischen Rückfragen verstärken sich vor allem dann, wenn man den Blick auf die Kinder richtet, die mithilfe von Uterustransplantationen zur Welt gebracht werden sollen. Kann ich auch nur andeuten, aber Punkt 8 in meiner Gliederung, eine Schlüsselfrage, das Kindeswohl. Das halte ich nun doch in der Tat für eine Schlüsselfrage. Es ist eminent wichtig und es ist unerlässlich, über das Kind nachzudenken, dass seine Erzeuger, also die Mutter und der Vater, potenzielle Mutter und Vater, sogar in doppelter Hinsicht mit medizinischer Technik entstehen lassen, fortpflanzungsmedizinisch durch außerkörperliche Erzeugung des Embryos und Kryokonservierung und dann transplantationsmedizinisch durch die Inanspruchnahme eines Spenderinnenuterus. Das Kind selber kann vor seiner Erzeugung und vor seiner Geburt seinen Willen und seine Interessen noch nicht bekunden. Aber es ist zu beachten, dass es nach einer hypothetischen, nach einer eventuellen Geburt Grundrechtsträger sein würde. Als geborenem Menschen stünden ihm Schutzrechte zu, unter anderem sein Recht auf Schutz der Gesundheit. Solche Schutzrechte sind auch vorwirkend, vorauslaufend relevant. Daher ist zu prüfen, ob das Heranwachsen in einem implantierten Uterus den Fetus bzw. das Kind gesundheitlich oder anderweitig beeinträchtigen kann. Und hier ist nun in der Tat Gefahrenpotenzial zu sehen, schon allein medizinisch. Wenn ein Embryo oder Fetus in einem fremden, gespendeten Uterus heranwächst, dann ist er von Risiken bedroht, die über die in Anführungszeichen normalen Risiken deutlich hinausgehen, so wie sie ansonsten nach künstlicher Befruchtung vorhanden sind. Die sind in der Regel doch in einem vertretbaren Rahmen gehalten. Aber in diesem speziellen Fall besteht die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Präeklampsie, also Schwangerschaftsvergiftung, von Infektionen. Auf jeden Fall eine Frühgeburt. Eine Frühgeburt ist keine Bagatelle, sondern für die Gesundheit des Kindes bedenklich. Auf jeden Fall Kaiserschnitt. Besonders wichtig und bedenklich: während der Schwangerschaft wächst der Fetus unter der Gabe von Immunsuppressiva heran. Denn der Uterus, in dem er ausgetragen wird, ist für die Frau ja ein Fremdorgan. Sie muss Medikamente einnehmen, die die Immunabwehr unterdrücken. Nun ist es nicht neu, dass Schwangerschaften unter Immunsuppressiva stattfinden. Denn es gab Schwangerschaften und gibt Schwangerschaften von Frauen, die mit einer gespendeten Niere oder einem anderen fremden Organ leben. Was die Medikamente während der Schwangerschaft für den Fetus bzw. für das Kind nach seiner Geburt bedeuten, namentlich die Langzeitfolgen, ist bislang, wenn man sich die Studien ansieht, nicht zufriedenstellend transparent gemacht worden. Es sind Kinder geboren worden, das ist deutlich. Die Langzeitfolgen, können wir ja darüber diskutieren, also die Datenlage. Offenkundig ist aber, dass die Gefahr der Schädigung des Kindes durch Medikamente besteht, die der Immunsuppressiva dienen. Das heißt, also ich denke schon, es ist die Bringschuld der Transplantationsmediziner und der Reproduktionsmediziner, die Uterusübertragungen vorschlagen, ist ihre Bringschuld, präzis zu belegen und zu qualifizieren und zu quantifizieren, wie die Gefahren einzuschätzen sind. Ein Prinzip Hoffnung oder eher vage bleibende Darlegungen reichen nicht aus. Denn im Blick auf das Kind lässt sich diese Handlungsoption, Kombination, Transplantation eines Uterus mit der Übertragung eines außerkörperlich erzeugten Embryos in diese fremde Gebärmutter, das lässt sich überhaupt erst dann rechtfertigen, nachdem klargestellt worden ist, dass für das Kind keine nennenswerten, unverhältnismäßigen gesundheitlichen Risiken aufbrechen. Daneben sind allerdings ebenfalls psychosoziale Aspekte zu bedenken, die ein Kind nach seiner hypothetischen Geburt betreffen. Anhand der Fälle aus Schweden sind einige wenige Fälle nur, aber sie sind eben insoweit dokumentiert. Schweden, Uterustransplantation mit Hilfe von Lebensspenden. Als medizinisches Verfahren ist die Lebensspende eventuell sogar günstiger als die Hirntodspende, aber es können dann doch auch persönlich, familiär schwierige Konstellationen entstehen, etwa so, dass das Kind in einem Uterus ausgetragen wird, der von seiner Großmutter stammt. Wenn nämlich eine Frau, die keine Gebärmutter besitzt, den Uterus von ihrer Mutter sich spenden lässt. Das heißt, hier ist dann die Spenderin des Uterus, familiär die Großmutter des Kindes und organisch funktional seine Mutter. Man kann sich vorstellen, dass derartige Konstellationen zu familiären Konflikten, auch zu Anspruchserziehungskonflikten im Blick auf ein Kind führen können. Ich weite das nicht aus, möchte nur also in einem Wort sagen, die psychologische, die psychosoziale Dimension darf man nicht abblenden. Auch sie berührt das Kindeswohl. Den Punkt weite ich jetzt noch einmal ein Stück weit aus. Punkt 9, sozialethische Problematik. Das Kind als Mittel der Selbstverwirklichung seiner Erzeuger? Fragezeichen. Zu fragen, wie es angesichts des geschilderten Verfahrens um die Entwicklung und die persönlichen Perspektiven des erhofften Kindes bestellt ist. Bei diesem neuen medizinischen Angebot, Uterustransplantation plus Schwangerschaft nach extrakorporaler Befruchtung, wird ein Kind nicht nur mit hohem materiellem Kostenaufwand zur Welt gebracht, Größenordnung 100.000 Euro plus X. Vielmehr wird immenser medizinisch-technischer Aufwand betrieben, einschließlich der chirurgischen Eingriffe, die mit Entnahme, Einsetzen des Uterus und später dann auch wieder Entfernung des Uterus zusammenhängen. Nun haben sich in den letzten Jahren in Skandinavien, Großbritannien, den USA, auch in Deutschland Frauen geäußert, warum sie sich einen Uterus spenden und implantieren lassen möchten. Diese Interviews, Gespräche sind dokumentiert, sie sind auch autorisiert von den Frauen, die sich haben interviewen lassen. Und da heißt es eben, sie möchten auf jeden Fall ein Kind haben. Es gehe darum, in Anführungszeichen, Zitat, eine vollgültige Frau zu sein. Oder nachzulesen, sie möchten ihrem Partner dessen dringlichen Kinderwunsch erfüllen und ihn nicht enttäuschen. Und dann finden sie in diesen also dokumentierten Gesprächen, im Interviews, dass Frauen, Betroffene sagen, obwohl ihnen die eigene Gebärmutter fehlt, möchten sie dringlich selbst eine Schwangerschaft erleben. Wenn man sich solche Äußerungen durchliest, kann schon der Eindruck entstehen, ich stottere auch etwas, wenn ich das jetzt so sage, aber es entsteht für Wahrnehmende solcher Gespräche doch der Eindruck, dass es für manche, die das Verfahren wünschen, Uterustransplantation, gar nicht so sehr um das Kind als solches geht, sondern um das eigene Lebensprojekt, um die Kompensation von Enttäuschungen, um eigene Wünsche, um Befindlichkeit, um Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung oder, wenn man es kritisch sagt, um Lifestyle. Aber das ist einfach mal so gesagt. Und denke, hier brechen ethisch auch grundsätzliche Rückfragen auf. Denn ethisch ist zu unterstreichen, dass ein Kind nicht nur das bloße Objekt und nicht nur das bloße Projekt seiner Eltern sein sollte, erst recht, wenn Dritte ins Spiel kommen, also ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wird. Sofern die Medizin in Anspruch genommen wird, die dann in diesem Fall sogar hochgradig aufwendig ist und risikobeladen ist, und wenn das Risikoprofil sich auf einen unbefragten Dritten, nämlich auf ein potenzielles Kind auswirkt, dann greift es als Begründung doch zu kurz, dass Eltern sich mit dem Kind einen Lebensplan erfüllen möchten und dass sie ihre Lebensführung optimieren oder sich selbst optimieren möchten, optimieren in Anführungszeichen. Das gilt umso mehr, als sich in der Moderne zum Verständnis von Kindern ein humaner Durchbruch ereignet hat. Seit der Aufklärung, das ist gar nicht so lange her, Seit der Aufklärung hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass Kinder nicht nur das Eigentum der Eltern sind und dass sie auch nicht nur der Adressat der elterlichen Verfügungsmacht sind. Noch in deutschen Gesetzen stand noch vor wenigen Jahren elterliche Gewalt. Das Wort Gewalt ist inzwischen ersetzt. Kulturgeschichtlich galt ein Kind sehr häufig als Besitz, als Eigentum der Eltern, vor allem des Vaters. Aus heutiger Sicht sind Kinder jedoch in ihrem Eigenwert und in ihrem Subjektstatus zu achten. In dieser Form ist das tatsächlich ein ganz neuer Gedanke. 1989 die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Hier wurde dann kodifiziert, dass Kinder als Subjekte, auch als Rechtssubjekte zu sehen sind. Kultur, sozialethisch wäre es fatal, wenn die moderne, hochtechnisierte Medizin einen Bewusstseinswandel unterstützen würde, der diese neu gewonnene humane Einsicht unterläuft. Kinder sollten auch im Vorhinein, vor ihrer Konzeption, vor ihrer Erzeugung, nicht zum bloßen Mittel zum Zweck, zum Bestandteil eines elterlichen Lebensprojekts herabgestuft werden. Habe das jetzt ein wenig pointiert gesagt. Wir können darüber ja diskutieren. Punkt 10, knapp, ethisches und rechtliches Fazit. Komme im Ergebnis, habe natürlich nur einen Ausschnitt aus möglichen Rückfragen, Diskussionspunkten, Gesichtspunkten genannt, komme auf die Ausgangsfrage zurück, Uterustransplantation ethisch vertretbar und rechtlich geregelt, mit einem Fragezeichen. Die ethische Dimension, medizinethisch, sind schon allein aufgrund der Risikoproblematik Vorbehalte anzumerken, das habe ich angedeutet. Dann sozial- und kulturethisch ergeben sich Bedenken, so wie ich sie jetzt zuletzt skizziert habe. Man könnte das Thema auch arztethisch erörtern. Dann wäre kritisch die Frage zu stellen, liegt hier nicht ein Disease Monitoring vor? Das heißt, werden hier Krankheiten oder Therapiebedürfnisse geradezu neu erschaffen durch neuartige Angebote der Medizin? Werden nicht Behandlungswünsche geweckt, die so gar nicht vorhanden waren und die im konkreten Fall erhebliche Schattenseiten besitzen können? Das heißt, die arztethische oder die standesethische Dimension des Themas ist doch zu sehen. Vor allem möchte ich aus meiner Sicht aber einen personalethischen Aspekt unterstreichen. Das Verfahren ist jetzt noch experimentell. Sollte es spruchreif werden, dann wird es auf den Einzelfall ankommen. Daher sollte im Einzelfall geklärt werden, ob der Wunsch einer Patientin nach selbsterlebter Schwangerschaft und nach einem genetisch eigenen Kind angesichts des extremen Aufwands, eben die Transplantation des Uterus plus außerkörperliche Befruchtung, Embryotransfer plus Risikoschwangerschaft, das wird es ja auf jeden Fall sein, ob das in Bezug auf das Kind verantwortbar ist. Unter Umständen könnte psychologisch auch ein sogenannter überwertiger Kinderwunsch vorliegen. Falls ein Kinderwunsch sich verselbstständigt haben sollte und falls eine Frau oder ein Paar zu weitgehende Vorerwartungen auf ein Kind projizieren, dann gerät die unbefangene Entwicklung des Kindes in Gefahr. Deshalb ist die Konsequenz zu ziehen, dass Schwangerschaften, die mit derart hohem medizinischem Aufwand ermöglicht werden, nur nach vorheriger psychosozialer Beratung stattfinden dürfen. Um es auch ganz deutlich zu sagen, die Information und Aufklärung durch den behandelnden Arzt oder durch Ärzte reicht nicht. Vielmehr sollte auf jeden Fall eine behandlungsunabhängige psychosoziale Beratung erfolgen. Das heißt, eine Frau, ein Paar mit entsprechendem Kinderwunsch sollte seine Motive mit einer unabhängigen psychosozialen Beraterin, einem Berater erörtern und in einem behandlungsunabhängigen Beratungsgespräch, also nicht Information, Aufklärung nur durch den Arzt, sollten gleichfalls die medizinischen und die familiären psychologischen Risikofaktoren erörtert werden und besprochen, abgewogen werden. Die juristische Seite, Gesetzeslage in Deutschland, zur Uterustransplantation eine Regelungslücke, daher Klärungsbedarf. Wichtig ist meines Erachtens für derart komplexe Sachverhalte gesetzlich vorzusehen, dass das Kinderwunschpaar eine psychosoziale Beratung in Anspruch nimmt. Sie sollte kostenfrei sein. Für die Ethikkommissionen bei der PID müssen die Antragstellerinnen die Kosten bezahlen und dann dürfen sie noch nicht mal selbst entscheiden, dann entscheidet die Kommission. Ich hatte das ja am Anfang gesagt, also so stelle ich mir das hier ganz und gar nicht vor. Aber eine psychosoziale Beratung, die eine Frau, ein Paar in Anspruch nehmen sollte, so dass auf jeden Fall eine wohl durchdachte und wohl erwogene Entscheidung zustande kommt, auch im Blick auf das erhoffte Kind. Das ist eine Blick auf eine gesetzliche Lösung zu diesem Thema. Auf Gesetzesebene besteht meines Erachtens Klärungs- und Regelungsbedarf, was die Transplantationsmedizin anbelangt. Ich bin in der Tat der Meinung, ich bleibe jetzt bei diesem Punkt, Hirntodspende des Uterus, dass die Entnahme eines Uterus aus einer hirntoten Spenderin nur dann zulässig sein sollte, sofern sie selbst im Vorhinein persönlich, höchstpersönlich zugestimmt hat. Eine stellvertretende, gar eine freie Entscheidung von Angehörigen ist in diesem Fall inadäquat. Denn es berührt in ganz anderer Weise als bei in Anführungszeichen normalen Organentnahmen die Persönlichkeitsrechte der hirntoten Frau, wenn man ihr einen Uterus entnimmt, durch den sie postmortal zu einem Fortpflanzungsprojekt beiträgt. Insofern, die Entwicklungsdynamik ist sehr hoch, sie ist auch eindrucksvoll. Aber es ist wichtig, den Fortschritt humanverträglich zu gestalten und insofern denke ich, die ethischen, juristischen Fragen, so wie ich sie umrissen habe, sollten doch vertieft diskutiert werden in der Bundesrepublik. Für Ihre Aufmerksamkeit danke ich Ihnen erst einmal und ich denke, wir werden jetzt auch darüber diskutieren.